Ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Der Apostel Paulus ist mal wieder auf einer Missionsreise und diesmal hat er seinen Begleiter Silas dabei. Und sie kommen nach Europa, nach Philippi und verkündigen dort die wunderbare Botschaft von Jesus Christus. Wir erinnern zum Beispiel, dass Menschen da zum Glauben kommen. Wir denken da an die Geschäftsfrau Lydia. Und dann begegnen sie einer Magd, die einen Wahrsagegeist hat und die bislang ihren Besitzer, ihren Herren also viel Gewinn eingebracht hat. Und interessant ist ja, was dieser Wahrsagegeist sagt. Er sagt nämlich durchaus etwas Richtiges. Er sagt nämlich, dass diese beiden Knechte des Herrn sind, das stimmt ja. Und dass sie außerdem den Weg des Heils verkündigen, was auch stimmt. Aber Paulus wusste natürlich, was dahinter steckt und er befreit diese Frau von diesem bösen Geist. Das allerdings, liebe Geschwister, hat enorme Folgen. Es gibt nämlich einen furchtbaren Tumult, einen Volksaufstand, der damit endet, dass Paulus und Silas die Kleider heruntergerissen werden und dass die Stadtrichter, mitgerissen durch diese aufgeheizte Volksstimmung, sie geißeln lassen. Und es findet keine gründliche Untersuchung statt, es findet auch keine ordentliche Gerichtsverhandlung statt. Und man muss wissen, dass diese beiden römische Staatsbürger gewesen sind. Und an dieser Stelle, liebe Geschwister, setzt unser heutiger Predigtext ein. Und wer das gerne mitlesen möchte, Apostelgeschichte 16, es sind die Verse 23 bis 34. Also Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 34. Da hören wir Folgendes. Nachdem man ihnen, also Paulus und Silas, eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Hause leben. Und sie verkündigten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für die zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, jetzt dürfen wir dich bitten, Herr Jesus Christus, zeig du uns dein königliches Walten. Bring du Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ja, nachdem also jetzt Paulus und Silas geschlagen oder gegeißelt worden sind, werden sie also in den Hochsicherheitstrakt eingesperrt. Und man kann sich ja an dieser Stelle mal die Frage stellen, wie sehen eigentlich die Haftbedingungen im Gefängnis zu Philippi aus? Sicherlich nicht so wie bei jenem Gefangenen, der aus seiner Haft das Fitnessstudio für sich alleine benutzen konnte, ja, der jeden Tag aus einem nahegelegenen Restaurant sein Essen à la carte geliefert bekam und der von seinem Zimmer einen traumhaften Blick auf das Meer hatte. Und trotzdem beklagte er sich. Er beklagte sich nämlich darüber, dass er sich in Isolationshaft befand. Und das ist so etwas das Kuriose aber an der doch wahren Geschichte, dass er nämlich der einzige Gefangene war in dem kleinen Staat San Marino. Und er hoffte dringend, dass irgendwann einmal jemand wieder eine Gefängnisstrafe bekommt, damit er nicht ständig da alleine in seiner Zelle da herumhängen musste. Naja, Klage hin, Klage her. Ich denke, von solchen Haftbedingungen können Paulus und Sila im Gefängnis zu Philippi nur träumen. Statt eines Fitnessstudios gab es einen Block. Wir haben es ja gerade gehört, dass ihre Füße in den Block gelegt wurden, was die ohnehin schon großen Schmerzen durch die Auspeitschung noch mehr vergrößerte. Dann waren sie angekettet an Halterungen, die an der Wand befestigt waren. Es war also kein Auf- und Abgehen möglich. Ja, es war auch kein halbwegs bequemes Sitzen und Liegen möglich, kein vernünftiges Verrichten der Notdurft. Und statt des traumhaften Blickes gab es eben nur Finsternis. Und ihm blieb im Grunde genommen also nichts anderes übrig, als sich irgendwie zu versuchen, sich da auf diesem Steinfußboden oder auf einem Bündel Stroh da niederzukauern. Wie gesagt, und statt dieses wunderbaren Blickes auf das Meer gab es nur Finsternis. Das ist die Realität im Gefängnis zu Philippi. Und liebe Geschwister, glauben wir bitte nicht, dass es damals schon einen humanen Strafvollzug gegeben hat. Und glauben wir bitte auch nicht, dass nach der Auspeitschung die blutüberströmten Rücken desinfiziert worden wären. Nein. Nässe, Kälte oder Hitze, je nachdem in welcher Jahreszeit sie da eingeliefert worden waren, Gestank, Ungeziefer, Ratten, das ist die Realität. Und liebe Geschwister, solche dunklen Löcher gibt es auch heute noch weltweit auf unserem Globus. Dass Menschen, weil sie an Jesus Christus glauben, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen, weil sie seine frohe Botschaft verkündigen, irgendwo auf dieser Welt in Folterzellen stecken oder gesteckt werden. Und das müssen wir an dieser Stelle ganz nüchtern sehen. Der lebendige Gott erspart auch seinen Kindern solche Erfahrungen nicht. Und wenn wir diese Geschichte lesen, wenn wir diese Geschichte hören, ist uns dann eigentlich bewusst, dass alle Personen, die hier auftauchen, an der Todesgrenze entlang marschieren. Da ist das Erdbeben und es fehlt nicht viel. Paulus und Silas und alle Mitgefangenen werden verschüttet. Da ist der Gefängniswärter, der einen ernsthaften, handfesten Selbstmordversuch unternimmt. Und ich finde es schon unheimlich, wenn alle Menschen an der Todesgrenze da entlang marschieren. Und eigentlich könnte man an dieser Stelle stehen bleiben und darüber nachdenken, dass das doch eigentlich für uns alle gilt. Weiß jemand von uns, ob er morgen oder übermorgen noch lebt? Weiß ich das? Und so muss man wirklich sagen, dass unser ganzes Leben also immer an der Grenze entlang geht, wo der Tod ist. Und wenn man diese Geschichte liest, müsste man ja wirklich blind sein, wenn man das Hintergründige dieser Geschichte nicht sieht. Dass nämlich hier der ärgste Widersacher Gottes nämlich am Werk ist. Er möchte nämlich die Apostel, möchte sie umbringen lassen, weil die Hölle Angst hat vor dem Evangelium Jesu Christi. Und deswegen soll diese Botschaft verstummen. Und trotzdem ist es ja interessant, wenn ich nochmal an diese Mark denke, nicht? Trotzdem ist es ja interessant, dass der ärgste Widersacher Gottes, dass er quasi durch die Aussagen dieser Mark, dass er quasi da Reklame macht für Jesus Christus, mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Aber wie gesagt, letztendlich möchte er, dass diese Botschaft verstummt, und als er merkt, dass das nicht gelingt, dann will er wenigstens versuchen, diesen Gefängniswärter dann noch ins Verderben zu stürzen. Aber liebe Geschwister, und ich hoffe, das spüren wir alle, dass der lebendige Gott seine mächtige Hand hier noch viel, viel, viel stärker da im Spiel hat und dass er letztendlich über die Finsternis siegt. Und noch eine Vorbemerkung, wenn wir diese Geschichte lesen, ja, dann tauchen ja eigentlich Fragen über Fragen auf. Wenn, wie wir gerade gehört haben, wenn also die Füße des Paulus und Silas da in den Block gesteckt wurden und jetzt durch das Erdbeben da die Wände zusammenstürzen und die Halterungen da aus den Wänden fallen, nicht, wie sind bloß ihre Füße da aus dem Block gekommen? Oder eine andere Frage wäre zum Beispiel, wie gelingt es diesen beiden innerhalb so kurzer Zeit, die Gefangenen zu überreden, nicht davon zu rennen? Das wäre doch die Chance gewesen, Freiheit für alle. Und man fragt sich, warum sind die bloß, besonders die Mitgefangenen, warum sind die bloß nicht davon gerannt? Kann es also sein, dass die Lobgesänge des Paulus und des Silas in der Nacht, die Mitgefangenen ja gehört haben, dass diese Lobgesänge sie veranlasst haben, nachzufragen oder darüber nachzudenken, was wohl die Gründe für solch eine Freude in so einer leidvollen Situation ist. Und dass der lebendige Gott die Herzen der Mitgefangenen so gelenkt haben, dass sie sich an Paulus und Silas orientiert haben, dass sie gemerkt haben in diesem Moment, dass diese beiden mehr Freiheit haben, als wenn wir jetzt davon rennen. Oder wie kommt der Gefängniswärter, und bedenken wir, das war ein Heide, wie kommt dieser Gefängniswärter bloß auf die Idee, diese Frage zu stellen, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und manche Menschen auch heute erleiden doch einen Schock. Aber ist das dann auch ihre Reaktion, wie bei diesem Gefängnisaufseher? Und eine andere Frage, warum fragt der Gefängniswärter nicht, also hilft mir mal, wie ich aus dieser beruflichen Misere herauskomme und wie ich das in vernünftiger Art und Weise da meinem Vorgesetzten erklären kann? Und wie kommt er, wenn er diese zentrale Frage stellt, was muss ich tun, damit ich gerettet werde, wie kommt er ausgerechnet darauf, sich an diese beiden Personen, an diese beiden Hauptgefangenen zu wenden? Gut, wir wissen nicht, was und wie im Verborgenen der lebendige Gott an diesem Gefängnis auf sie gewirkt hat. Aber vielleicht oder wahrscheinlich hat er gespürt, dass diese beiden Hauptgefangenen, die ja so viel Unruhe in die Stadt hineingebracht haben, dass sie wirklich eine Botschaft haben, ja, die Ruhe, die Frieden und die auch Zukunft für sein Leben bringt. Dass er wirklich gespürt hat, dass in dieser Freundlichkeit dieser beiden Hauptgefangenen ja wirklich ein Strahl der göttlichen Gnade ihm entgegengeleuchtet ist. Also wenn wir diese Geschichte lesen, Fragen über Fragen, sodass wir uns also abschließend die Frage stellen, ja, wie gehen wir jetzt eigentlich mit dieser merkwürdigen und unheimlichen Geschichte um? Und ich denke, je öfter wir diese Geschichte lesen, desto mehr spürt man, dass ein ganz zentrales, ein ganz wichtiges Thema hier behandelt wird, nämlich wie der lebendige Gott einen Menschen zu Jesus Christus zieht. Denn Jesus Christus hat ja gesagt, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, der Vater ziehe ihn. Du kannst predigen wie ein Engel vom Himmel, aber du kannst keinen Menschen zum Glauben bringen, wenn der lebendige Gott ihn nicht zieht. Und jedes Mal, wenn das in der Tat geschieht, dass durch das Wirken des lebendigen Gottes ein Mensch zu Jesus Christus findet, zu seinem Retter, zu seinem Erlöser, zu seinem Heiland, dann ist das immer wieder ein Wunder seiner göttlichen Gnade. Was Größeres gibt es nicht im Leben eines Menschen. Was Größeres gibt es nicht. Und genau das erlebt dieser Gefängnisaufseher oder Gefängniswärter. Genau das ist also bei ihm also wirklich geschehen. Und dass wir uns jetzt die Frage stellen, wie macht Gott das aber? Wie macht er das? Und ich denke, der Gefängniswärter ist hier wirklich ein wunderbares Beispiel. Drei Schritte. Der lebendige Gott nimmt alle Sicherheiten weg. Zweitens, er führt in eine Sackgasse. Und drittens, er lässt die Botschaft seines Sohnes hören. Ja, er nimmt alle Sicherheiten weg, er führt in eine Sackgasse und er lässt die Botschaft seines Sohnes hören. Kommen wir also zu diesem ersten Punkt. Gott nimmt also alle Sicherheiten weg. Ich weiß natürlich nicht, wie der Gefängniswärter sich gefühlt hat. Vielleicht ist er sich wirklich wie ein Gerechter vorgekommen da in der dieser Gefängniswelt seiner Ganoven. Vielleicht so wie ein Mann mit einer weißen Weste. Ich weiß es jetzt nicht. Aber ich denke mal, das zeigt sich auch so ein bisschen an seiner Art und Weise, wie er die Hauptgefangenen, wie er diese Neueingelieferten behandelt hat. Er zeigt sich ja ihnen zunächst einmal nicht unbedingt freundlich und wohlwollend gegenüber. Wir haben ja gelesen, dass er die beiden in den Block spannt, was er nicht unbedingt hätte tun müssen. Aber er tut eben seine Pflicht, er macht eben gründliche Arbeit, er ist wirklich, wie man so sagt, ein pflichtbewusster Beamter. Vielleicht war er ein pensionierter römischer Offizier, wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall, er sorgt für Sicherheit und für Ordnung. Und er weiß ganz genau, dass er mit seinem Leben für die Gefangenen gerade stehen muss. Nicht und so lässt er sich weder durch Mitleid noch durch irgendwelche Sentimentalitäten daran hindern. Und bislang ist ja auch alles gut gegangen, alles glatt gegangen. Und so geht er auch an diesem Abend wieder in seine Privatwohnung und schläft den Schlaf des Gerechten. Und dann passiert es. Dann kommt dieses Erdbeben hier. Das Erdbeben, das die Wände erzittern lässt. Der Kalk rieselt von den Wänden. Nicht die Türen fallen heraus, die Halterungen aus den Wänden. Und der Gefängniswärter wird da aus dem Schlaf gerissen und gerät in völliger Panik, gerät also in Verzweiflung. Und plötzlich merkt dieser Gefängniswärter, dass seine Welt gar nicht mehr so sicher ist. Vielleicht hat er sogar gespürt, dass sich da jemand meldet, den er bisher immer beiseite geschoben hat. Von dem es im Psalm 104, Vers 32 hat, er schaut auf die Erde und sie bebt. Und vielleicht hat er unter diesem Eindruck dieses fürchterlichen Erdbebens, hat er wirklich gespürt, dass die Macht Gottes, dass sie in einem Augenblick alle menschlichen Pläne zerstören kann. Und dass er merkt, dass irgendwie also sein Leben verloren ist, dass ihm gleichzeitig etwas fehlt, dass er wirklich merkt, Familie, Beruf, Karriere, angenehmes Leben und so weiter, ist letztendlich doch nicht alles. Und liebe Geschwister, wir wissen, der lebendige Gott kann jederzeit auch den Boden unter unseren Füßen wegreißen. Und ich hoffe, dass wir spüren, dass wir in einer Abhängigkeit, ich muss hinzufügen, in einer guten Abhängigkeit vom lebendigen Gott stehen. Und ich muss sagen, es ist die Art und Weise, wie die Menschen heutzutage, natürlich auch in der Vergangenheit, aber wie sie heutzutage mit dem lebendigen Gott umgehen, ist ein wahnwitziges Unternehmen. Und man kann sagen, wohl dem, der noch dadurch erschüttert werden kann, dass es keine sicheren Positionen auf dieser Welt gibt. Und der Gefängniswärter, der wurde erschüttert. Als er da vom Schlaf da aufgeweckt wurde, da kam er nicht nur aus seinem äußerlichen Schlaf heraus, sondern, wie wir nachher noch sehen werden, auch aus seinem geistlichen Schlaf. Der wurde in der Tat also erschüttert. Das ist das Erste. Gott nimmt alle Sicherheiten weg. Und dann führt er in eine Sackgasse. Und wir kennen das ja auch manchmal, wenn wir so Wanderungen unternehmen, dann kann es sein, dass wir vielleicht mal da einen wunderbaren Waldweg sehen, wir biegen da ein, gehen entlang und plötzlich ist der Waldweg zu Ende. Sackgasse. Nur, das Ganze ist natürlich nicht so tragisch, man kann ja wieder umkehren. Aber manchmal führt Gott im Bild gesprochen auch Menschen in eine Sackgasse, wo es weder vorwärts noch rückwärts geht, wo wir also wirklich mit unserem Latein am Ende sind. Und genau so ergeht es diesem Gefängniswärter, der bislang, so war er der Ansicht, der bislang als sicherer Mann in einer sicheren Position, in einer sicheren Welt lebte. Und das müssen wir uns auch ganz klar vor Augen halten, liebe Geschwister. So baut jeder Mensch, der seinen Anker nicht in Jesus Christus und seinem Wort hat, seine eigene kleine, sichere Welt auf, in der er lebt. Und diese, ich sag's mal so, diese reduzierte Welt, die ist wie so ein Schuhkarton. Für den einen ist der Schuhkarton das Geld, für den nächsten vielleicht das Prestige, für den anderen Urlaub, Hobby, Familie, Kinder und was es da sonst noch alles gibt. Und so leben sie also wirklich, so reduzieren sie ihr Leben wirklich auf diese Dinge, pressen sie in den Schuhkarton hinein. Und man muss sich wirklich fragen, was für ein reduziertes Leben. Und Versuche von Christen daran, etwas zu ändern, lassen sie auf ganz freundliche Weise an sich abtropfen. Sie sagen, es lebt sich auch ohne den lebendigen Gott recht gut. Und das stimmt ja auch in gewisser Weise. Stimmt ja auch in gewisser Weise. Zumindest hier in unseren Regionen. Nur, wenn diese kleine, sichere Welt zusammenbricht, dann macht sich Verzweiflung breit. Und so eben auch bei diesem Gefängniswärter. Nicht das Erdbeben wirft ihn wirklich aus den Federn. Er ahnt das Schlimmste. Vor seinem inneren Auge sieht er schon die Gefangenen im Schutz der Dunkelheit alle davonfliehen. Und bedenken wir, der hatte keine Suchscheinwerfer, dem standen keine Hundestaffel, keinen Hubschrauber zur Verfügung. Der hatte da so ein paar mickrige Fackeln, nicht mit denen er kaum eine Chance gehabt hätte, auch nur einen Gefangenen wieder einzufangen. Und die Tatsache, dass Erdbeben kein Dienstvergehen ist, tröstet ihn wenig, wird auch keinen interessieren. Und so merkt er, dass er seine Wohnung verlieren wird, dass er seinen Job verlieren wird, dass er seine Familie nicht mehr ernähren kann, Prestigeverlust, Eheverlust, sozialer Abstieg. All das sieht er wirklich vor Augen. Und plötzlich ist er in der Tat in einer Sackgasse. Plötzlich ist er wirklich in einer Sackgasse, aus der er nicht mehr zurück kann. Oder doch? Denn da ist ja jemand, der ihm einflüstert, doch, mein lieber Gefängniswärter, es gibt doch einen Ausweg, nämlich Selbstmord. Dann bist du alle sorgenlos. Und ich finde das höchst interessant, dass also viele der ganz großen Leute aus dem Dritten Reich, als sie wirklich mit ihrem Latein am Ende waren, als es weder vor noch zurückging, sie diesen Weg gewählt haben, nämlich den Weg des Selbstmordes. Und selbst die Bibel zeigt uns da einige Beispiele. Denken wir an Saul, denken wir an Ahitophel, denken wir an Judas Iskariot. Nur um mal einige Beispiele zu nennen, die auch nichts anderes wussten als Selbstmord. Und wenn ein Mensch ganz sicher in das Gericht Gottes gehen will, dann muss er mit dem Selbstmord spielen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich der größte Schwindel, dass der Teufel uns sagt, dass also das der Ausweg aus einer wirklich brisanten Situation ist, dass das der Ausweg aus einer Sackgasse ist. Und wir wissen, es gibt eben doch den Ausweg. Es gibt den Ausweg. Denn Jesus Christus hat gesagt, ich bin der Weg. Und das ist jetzt für den Gefängniswärter den Weg, den er vielleicht in diesem Moment noch nicht erkennt, aber genau dahin will der lebendige Gott ihn führen. Und wie macht er das? Indem er wirklich die Botschaft seines Sohnes hören lässt. Und genau das passiert jetzt nämlich in dem Augenblick, als der Gefängniswärter sich nämlich wirklich in dieser Sackgasse befindet, bekommt er die wunderbare Botschaft, Jesus Christus ist kommen Grund ewiger Freude. Bis zu diesem Augenblick hat der Gefängniswärter gedacht, dass mit seinen Ganoven dann nichts in Ordnung ist und dass mit ihm alles in Ordnung ist. Und jedes Mal, wenn er sich morgens da im Spiegel besah, dann freute er sich, wie schön und wie nett alles mit ihm ist. Doch in dem Moment, wo der lebendige Gott in sein Leben eingegriffen ist, wo diese große Wende in seinem Leben stattfindet, da begreift er, dass es mit ihm nicht in Ordnung ist. Und ich würde mich jetzt an dieser Stelle völlig verrennen, wenn ich psychologisch erklären würde, warum dieser Gefängniswärter, der, das haben wir vorhin schon mal gesagt, der ein Heide ist, dass der jetzt plötzlich beginnt, den lebendigen Gott zu fürchten. Und diese entscheidende Frage, diese Generalfrage, diese entscheidende Frage im Leben eines Menschen zu stellen, was muss ich tun, damit ich gerettet werde, oder einmal anders ausgedrückt, was muss ich tun, damit ich meine Beziehung zum lebendigen Gott wieder in Ordnung bringe, damit mein Leben am Ende nicht in der Hölle, sondern im Himmel endet. Das ist diese entscheidende Frage. Obwohl es auf der einen Seite diese zentrale Frage ist, ist es ja auch wieder ganz typisch, wie der Gefängniswärter fragt. Ich meine, er konnte es ja in dem Moment noch gar nicht wissen, dass er sagt, was muss ich tun? Ja, ich frage natürlich uns, was können wir tun? Welches Werk ist wohl groß genug, nicht damit deine Sünden vergeben werden können, damit du ein Kind Gottes wirst? Du kannst dein ganzes Leben in den Tod für den Herrn geben. Du kannst all deine vermeintlich guten Tugenden in die Waagschale werfen. Es reicht nicht aus, um deine Sünden zu vergeben, um ein Kind Gottes zu werden. Es ist allein das, was Jesus Christus auf Golgatha in Kreuz und Auferstehung getan hat. Das allein, das reicht aus. Das schafft Frieden mit dem lebendigen Gott, mit seinem Vater. Und wenn das wirklich die Generalfrage ist, liebe Geschwister, was muss ich tun, damit ich gerettet werden kann? Und das ist sie, das wissen wir. Wenn das wirklich die Generalfrage ist, tja, dann muss man sagen, wie viele dumme Fragen stellen sich in der Tat die Menschen, lassen ihr Leben verrinnen und stellen in ihrem Leben nie diese entscheidende, diese zentrale, diese Generalfrage. Nun, was antwortest du einem Menschen, wenn er dich so fragt, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Hören wir hier auf die Antwort von Paulus und Silas. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Und sie verkündigten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Lasst mich zwei Gedanken dazu sagen. Der erste Gedanke, er ist eigentlich für uns allen vollkommen klar. Nicht diesen Glauben habe ich natürlich nicht von Geburt an. Diesen Glauben habe ich auch nicht, weil ich in einem christlichen Abendland aufwachse. Den habe ich auch nicht, weil ich in einer christlichen Familie hineingeboren worden bin und da lebe. Und den habe ich natürlich auch nicht, weil ich als Kind getauft worden bin. Und liebe Geschwister, es ist auch kein frommes Hobby, wenn ich sonntags morgens mal hierher komme. Und der Glaube kommt auch nicht aus dem sonntäglichen Morgenspaziergang oder aus dem sonntäglichen Ausschlafen, sondern der Glaube kommt aus der Predigt und das Predigen kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Und deswegen ist es für uns ganz entscheidend, dass wir Predigten hören, dass wir wirklich Predigten hören. Und dabei ist es immer wieder, da sollten wir immer wieder darauf achten, wenn wir Predigten hören, dabei ist es immer wieder wichtig, dass in jeder Predigt der Herr Jesus Christus und was mit ihm zusammenhängt, das, was auf Golgatha geschehen ist, in Kreuzung, Auferstehung ist, dass das immer Mittelpunkt, immer Zentrum einer Predigt ist, dass wir darauf achten. Und das möge uns der Herr wirklich schenken, dass wir Predigten unterscheiden können, ob sie wirklich Speise sind oder ob sie Steine sind. Und der Gefängniswärter, der bekommt hier Speise. Und ich möchte noch einen zweiten Gedankengang hier erwähnen. Wenn man das hier liest und ihr glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus gerettet werden. Nun haben wir in diesem Text gelesen, der letzte Vers. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. So, jetzt kommt es. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hat. Ich möchte dazu Folgendes sagen. Zunächst mal, wenn man den Satz so liest, zunächst mal ist es sicherlich nicht so zu verstehen, dass alle, die in deinem Verantwortungsbereich leben, dass die alle automatisch gerettet werden, wenn du zum Glauben kommst. Aber ich möchte sagen, dass alle diejenigen, die also in deinem Verantwortungsbereich leben, wirklich unter dem Segen Gottes stehen. Dass sie immer wieder diese frohe Botschaft hören, weil du ja Christ geworden bist und du das Verlangen hast, diese frohe Botschaft auch denjenigen, für die du verantwortlich bist, zu sagen. Aber wir wissen, letztendlich gerettet werden nur diejenigen, die auch diesem Ruf, an ihn zu glauben, auch wirklich folgen. Und das scheint ja wohl hier bei diesem Gefängniswärter und seinem Haus geschehen zu sein. Aber dass man jetzt automatisch sagt, also wenn ich jetzt zum Glauben komme und dann kommen also alle meine, die zu meinem Verantwortungsbereich gehören, kommen alle automatisch in den Himmel, so dürfen wir das also nicht verstehen. Aber dass ein gewisser Segen dann darauf ruht, auf diese Menschen, dass sie immer wieder diese frohe Botschaft hören, dass sie immer wieder zum Glauben gerufen werden, das ja sicherlich. Aber gerettet werden solche Menschen nur, wenn sie auch wirklich diesem Ruf folgen. Und wir haben es ja gerade gehört, dieser Gefängniswärter, der bekommt wirklich diese Speise in Anführungsstrichen von den beiden Aposteln. Und wir müssen uns nochmal diese Situation vergegenwärtigen. Da ging es also da in diesem Moment recht primitiv zu. Da war kein Klavier, da war keine Kanzel, da war kein Mikrofon, da war auch kein Chor. Da ging es äußerst primitiv zu. Das Äußere war vollkommen sekundär. Entscheidend in dem Moment, dass der Gefängniswärter diese Botschaft hört und dass er sie wirklich durch die Gnade Gottes auch annimmt. Das war in diesem Moment das Entscheidende. Liebe Geschwister, all das, was wir heute Morgen gehört haben über diesen Gefängniswärter, all das geschieht natürlich nicht immer so spektakulär wie eben bei diesem Gefängniswärter. Das müssen wir natürlich auch ganz nüchtern sehen. Wenn ich an die Lydia denke, dann möchte ich fast sagen, dass der Herr dieser Lydia auf sanfte Art und Weise das Herz geöffnet hat. Wenn ich an den Kämmerer aus dem Mohrenland denke, dann hat der lebendige Gott da einfach einen Menschen in Philippus vorbeigeschickt, der ihm diese besagte Stelle da erklärt hat aus der Jesaja-Rolle. Bei einem Saulus, da ist der lebendige Gott schon anders vorgegangen. Den schmeißt er sozusagen, den wirft er vom Pferd herunter. Und bei dem Gefängniswärter, da benutzt er sogar ein Erdbeben. Und was zeigt uns das? Dass der lebendige Gott wirklich auf der gesamten Klaviatur spielt, um zu erreichen, wen oder was er will. Es gibt also nichts, was er nicht in seinem Repertoire hätte, um wirklich Menschen zu retten. Und liebe Geschwister, wie heißt es da in einem Lied von Paul Gerhardt, in diesem Lied, Befiehl du deine Wege, da heißt es am Anfang der vierten Strophe, Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir es nicht. An Mitteln fehlt dir es nicht. Und so, liebe Geschwister, so wurde aus der schrecklichsten Nacht im Leben des Gefängniswärters seine glücklichste Stunde. Amen.